Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Energielotse, unserem Podcast rund um das Thema Energiewende. In unserer zweiten Folge geht es heute quasi um Fake News. Also, ihr wisst schon.
Den menschengemachten Klimawandel, den gibt's doch gar nicht. Schließlich gab es schon immer Temperaturschwankungen im Laufe der Zeit.
Vor wenigen Jahren war Mobilität noch das Grundrezept für eine erfolgreiche, moderne Gesellschaft. Jetzt wird es auf einmal schlecht geredet.
Naja, nicht ganz, aber so ähnlich. Vielleicht ist Fake News im Zusammenhang mit der Energiewende nicht ganz der passende Begriff. Vielleicht sollten wir eher sagen Mythen oder Halbwissen. Denn vielleicht wird es dir schon mal aufgefallen sein, sobald wir uns mit energetischer Sanierung befassen, hören wir immer wieder ziemlich starke Meinungen von allen möglichen Seiten. Viele wissen dabei ein bisschen, viele wissen aber gleichzeitig auch nicht so richtig Bescheid. Das Thema polarisiert. Und so verbreiten sich dann manchmal auch ein paar Thesen, die mit der Wahrheit gar nicht so viel zu tun haben. Aber woher sollen wir wissen, was Quatsch ist und was nicht? Damit wollen wir uns in dieser Folge genauer befassen. Wir haben uns die 12 gängigsten Meinungen mal genauer angeschaut. Also Meinungen, die wir auch in unseren Umfragen von euch immer wieder gehört haben. Und diese Meinungen haben wir sozusagen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dabei sind ein paar Sachen herausgekommen, die ich auch nicht wusste. Also, los geht's mit unserer Folge Mythen und Halbwissen zu energetischer Sanierung.
Ich habe gehört, dass Kinder im Kongo für unsere E-Autos schuften.
Schwieriges Thema. Wird auch immer wieder auf Facebook oder Instagram geteilt. Deshalb müssen wir an dieser Stelle mal ein bisschen weiter ausholen. Die Fakten. Kobalt ist ein glänzendes, silbergraues Metall. Ein Metall, das schon lange eine wichtige Rolle in der Industrie spielt. So findet man Kobalt beispielsweise in Legierungen, Färbemitteln, Hartmetallen oder Magneten. Oder anders ausgedrückt, Kobalt ist in unzähligen Erzeugnissen der Industrie enthalten, die uns tagtäglich begegnen. Seien es nun Verbrennungsmotoren, Gasturbinen oder Gitarrensaiten. Richtig ist, dass der größte Wachstumstreiber der Nachfrage nach dem Rohstoff vor allem Lithium-Ionen-Batterien sind. In ihnen wird Kobalt als Kathodenmaterial eingesetzt. Die Batterien kommen in Smartphones, Tablets, Notebooks, Staubsaugern, Küchengeräten und eben auch in Elektroautos zum Einsatz. Wenn man also die Verwendung von Kobalt anprangert, dann ist das also nicht grundsätzlich falsch. Aber eben auch nicht die ganze Wahrheit, beziehungsweise nur die halbe Wahrheit. Apropos halbe Wahrheit. Das bringt uns zum Thema Kongo und Kinderarbeit. In Berichten über Elektromobilität wird gerne der Eindruck erweckt, dass Kobalt ausschließlich unter menschenverachtenden Bedingungen im Kongo gewonnen wird. Und dass du mit dem Kauf eines Elektroautos die Kinderarbeit in der Republik förderst. Richtig ist, dass die Republik Kongo neben Ländern wie Australien und Kanada über die Hälfte der weltweit bekannten Kobalterzvorkommen verfügt. Über 80% des Kobaltabbaus im Kongo finden laut der Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe in industriellen Minen von Großkonzernen statt. Hier gelten internationale Arbeits- und Sicherheitsstandards. Problematisch sind dagegen die kleineren, unregulierten Minenkooperativen. In denen werden auch immer wieder Kinder als Arbeiter eingesetzt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dies schon lange vor dem Hype des Elektroautos der Fall war. Denn, wie bereits erwähnt, Kobalt findet in vielen Branchen und Produkten Verwendung. Vielmehr hat die Elektromobilität ein Schlaglicht auf die Probleme geworfen. Und sie hat eine Vielzahl von Unternehmen dazu veranlasst, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wie soziales Engagement und unterschiedliche Pilotprojekte. Auf diese Weise sollen die Arbeitsbedingungen verbessert und Kinderarbeit unterbunden werden. Einige Autohersteller verzichten komplett auf Kobalt aus dem Kongo. Was in der Debatte rund um Elektromobilität ebenfalls häufig unerwähnt bleibt, Die Hersteller sind sich der Rohstoffproblematik durchaus bewusst und arbeiten mit Hochdruck an Lösungen. Volkswagen zum Beispiel betreibt in Salzgitter bereits die erste Anlage für das Recycling ausgedienter Batterien für Elektroautos. Das alles passiert im Rahmen eines Pilotprojektes. Perspektivisch können hier mehr als 90% der Bestandteile der Batterien aus Modellen wie dem ID.3 oder ID.4 wiederverwendet werden. Und dabei geht es nur um Batterien, die wirklich nicht mehr anders nutzbar sind. Bevor die Akkus dem Recycling zugefügt werden, kommen sie im Regelfall in ihrem Second Life zum Einsatz. In Heimspeichern für Photovoltaik zum Beispiel oder als mobile Energiespeicher für flexible Schnellladesäulen. Mehr noch, Hersteller wie BMW, Mercedes-Benz und Tesla haben den Kobaltanteil in den Batterien ihrer Elektroautos längst deutlich reduziert. Und in wenigen Jahren wird Kobalt vollständig aus den Batterien von Elektroautos verschwunden sein. Schon heute arbeiten Autobauer und Forschungseinrichtungen an Nickel- und kobaltfreien Batterien, die auf Lithium-Eisenphosphat setzen. Auch Lithium-Sulfur-Batterien werden bereits erprobt. Grundsätzlich gilt, die Elektromobilität befindet sich erst am Anfang ihrer Entwicklung und etwas mehr Gelassenheit und Objektivität würden der Debatte insgesamt guttun.
Also wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, geht doch das Licht aus.
Vor allem angeblich deshalb, weil es keine Speicher gäbe, beziehungsweise weil die Kapazitäten abstrus groß sein müssten. Fakt ist aber, vorausgesetzt der politische Wille ist vorhanden, könnte man schon heute Pumpspeicherkraftwerke, Wasserstoff- und Wärmespeicher installieren. So würde man die Differenz zwischen tatsächlich benötigter Leistung und nicht regulierbaren Kraftwerken ausgleichen. Mit Power-to-Gas und Biogas als Langfristspeichern wird es auch in Zukunft problemlos möglich sein, besonders ungünstige Wetterlagen zu überbrücken. Wie zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Dunkelflaute. Moment, ganz kurz. Power-to-Gas? Was bedeutet das eigentlich? Also die Idee dahinter ist, Strom wird bei Bedarf in speicherbares Gas wie Wasserstoff umgewandelt und ins Gasnetz eingespeist. So wird Strom in Form von Gas nutzbar.
Wegen der erneuerbaren Energie steigen noch die Stromkosten.
Nope, der WWF hat errechnet, nur ein Drittel der Preissteigerungen seit dem Jahr 2000 ist auf die Förderung nach dem EEG-Gesetz zurückzuführen. Was viel mehr ausmacht, die steigenden Kosten der konventionellen Stromproduktion, des Vertriebs und die Margen der Energieversorger.
Ja, aber Solaranlagen rentieren sich doch überhaupt gar nicht.
Richtig ist, dass die Einspeisevergütung für Solarstrom in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken ist. Für Photovoltaikanlagen, die zwischen Februar und Juli 2024 in Betrieb genommen wurden, beträgt die Einspeisevergütung mit Eigenverbrauch bis zu 8,11 Cent pro Kilowattstunde. Bei Volleinspeisung sind es bis zu 12,87 Cent pro Kilowattstunde. Allerdings ergibt eine Photovoltaikanlage trotzdem immer noch Sinn. Warum? Dazu haben wir euch zwei Vergleichsbeispiele vorbereitet, die ihr über den Link in den Shownotes findet. Zusammengefasst lässt sich jedenfalls sagen, dass eine Photovoltaikanlage auch mit weniger Einspeisevergütung absolut Sinn ergibt, insbesondere mit einem Batteriespeicher, um den Eigenverbrauch zu erhöhen. Dieser wird zwar nicht mehr staatlich gefördert, senkt aber auch die Stromkosten Monat für Monat und wird so zu einer indirekten Einnahmequelle. Sollte sich jetzt aufgrund der Digitalisierung oder durch den Einsatz einer Wärmepumpe der Verbrauch erhöhen, erhöht dies auch die Wirtschaftlichkeit. Allerdings sollte man von Anfang an in Betracht ziehen, ob die Heizung in den kommenden Jahren umgestellt werden soll. Dann kann die Photovoltaikanlage direkt entsprechend dimensioniert werden.
In effizienten Gebäuden sinkt der Stromverbrauch ja eh automatisch.
Da sowohl Haushaltsgeräte als auch Gebäude immer effizienter werden, verbreitet sich der Mythos, der Stromverbrauch würde damit automatisch sinken. Das mag für einzelne Wohnbereiche zutreffen, aber insgesamt nimmt der Stromverbrauch eher zu. Also nichts gegen Fortschritt und Entwicklung. Im Gegenteil. Entscheidend für den Verbrauch sind aber nicht die Maschinen, sondern wir Menschen. Und wir Menschen sind eine komplexe Wesensart. Wenn die Nutzung einer Ressource effizienter wird, dann sagen wir, super, billiger, dann kann man ja mehr nutzen. Dieses Phänomen nennt sich Jevons-Paradoxon, auch Rebound-Effekt genannt. Der britische Ökonom William Stanley Jevons befürchtete nämlich schon im 19. Jahrhundert eine Energiekrise, weil die hohe Nachfrage nach Kohle nicht zu decken sei. Wie er darauf kam? Nun, der schottische Erfinder James Watt hatte damals gerade den Wirkungsgrad der Dampfmaschine erheblich verbessert. Jede Maschine benötigte weniger Kohle bei gleichem Effekt. Jevons aber stellte fest, dass der Kohleverbrauch in England jetzt nicht sank, sondern stieg. Denn die Nutzung der Kohle war billiger und dadurch noch attraktiver als vorher. Jeder einzelne Verbrauch war sparsamer, aber die gesamte Nutzung nahm zu. Das Paradoxon, höhere Effizienz bei Energie und Ressourcen, führt zu höherem Energieverbrauch. Der frisst die Sparsamkeit der neuen Technik wieder auf. Das Umweltbundesamt hat ermittelt, dass private Haushalte heute ebenso viel Energie verbrauchen wie 1990, obwohl die Geräte seitdem viel sparsamer geworden sind. Ein Beispiel ist der sinkende Stromverbrauch pro Quadratzentimeter Bildschirm beim Fernseher. Seine Effizienz wird dadurch aufgefressen, dass die Flatscreen-Monitore immer größer werden und die Produktion und der Kauf neuer Geräte sind meist teurer und verbrauchen mehr Energie, als die alten weiter zu benutzen. 2020 wurden in Deutschland laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 520 Milliarden Kilowattstunden Strom verbraucht. 2021 waren es sogar noch 16 Milliarden Kilowattstunden mehr. Erst 2022, als die Energiekrise eskalierte, sank der Stromverbrauch der Deutschen deutlich. In Privathaushalten um ganze 8% im Vergleich zum Vorjahr. Die Krise hat Kundinnen und Kunden sensibilisiert. Das ist ein echt positiver Effekt. Grundsätzlich hängt der hohe Verbrauch auch mit der zunehmenden Bedeutung von Strom im Alltag zusammen. Ein Beispiel ist die Verbreitung von Energiewendetechniken wie bei der Wärmepumpe oder Elektroautos, die sehr viel Strom verbrauchen. So kann der Betrieb einer Wärmepumpe den Stromverbrauch eines Haushalts um 6000 Kilowattstunden im Jahr steigern. Das Gleiche passiert, wenn jetzt jeden Abend ein Elektroauto am Haus geladen wird. Allerdings muss man auch sehen, dass der Verbrauch von fossilen Energieträgern wie Gas und Öl wegfällt. So hast du die Chance, komplett auf Ökostrom umzustellen und Emissionen entscheidend zu verhindern. Dem wachsenden Energiebedarf können wir nur mit mehr Energieeffizienz und erneuerbarer Energie begegnen. Denn wenn du jetzt zum Beispiel Wärmepumpen und Elektroautos mit konventionellem Strom betreibst, werden die Techniken zu den gleichen CO2-Schleudern wie Verbrennerautos oder Öl- und Gasheizungen. Erst mit Strom aus erneuerbaren Energien werden die Techniken auch wirklich zu einer klimafreundlichen Sache.
Ökostrom bringt nichts.
Das ist Unsinn. Der Wechsel zu Ökostrom bringt sehr viel. Der CO2-Fußabdruck der Deutschen liegt laut Umweltbundesamt im Schnitt bei 10,78 Tonnen CO2 im Jahr. Davon fallen 2,7 Tonnen auf die Energie. Und diesen CO2-Posten kannst du sofort loswerden, indem du echten Ökostrom und Ökogas beziehst. Keine andere private Klimaschutzmaßnahme ist so einfach und effektiv zugleich. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Energie auch wirklich zu 100% aus erneuerbaren Quellen stammen. Im besten Fall bietet dein Energieversorger ausschließlich nur 100%ige Ökotarife an, wirtschaftet gemeinwohlorientiert, ist unabhängig und fördert den Ausbau der erneuerbaren Energien zusätzlich.
In effizienten Gebäuden sinkt der Stromverbrauch ja eh automatisch.
Nein, der Wärmeverbrauch sinkt. Denn gut gedämmte Gebäude kommen mit weniger Heizenergie aus. Aber statt Heiztechniken, die mit Öl und Gas betrieben werden, kommen verstärkt strombetriebene Wärmepumpen zum Einsatz. Damit entfällt bei modernen Gebäuden der Energiebedarf zunehmend auf den Stromverbrauch.
Die Expertenmeinung mit Bernd Schnabel.
Also Fakt ist doch einmal, wir haben eine horrende Aufgabe vor uns. Wir haben die Aufgabe der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung vor der Brust. Das heißt, wir müssen Kohlenstoff rausbekommen aus der Erzeugung. Die Wärmepumpe ist eine mit Strom genutzte Heizungsanlage. Und dieser Strom, wenn der jetzt grün ist, dann gilt die da mit erzeugte Wärme als grün und damit als klimaneutral und damit als CO2 reduziert. Das ist das Thema. Und jeder, der die Möglichkeit hat, dieses umzustellen, der sollte es tun. Natürlich ist eine solche Anlage teuer. Wenn ich es mal vergleiche mit einer normalen Brennwerttechnologie im Gassektor, dann habe ich einen Faktor 3 und mehr, dass mich das letztendlich als Investition kostet. Das ist richtig. Wir müssen aber alle davon ausgehen, dass diese fossilen Energieträger von heute an nicht mehr billiger werden, die werden langfristig gesehen teurer werden. Das heißt also, eine entsprechende Investitionsbetrachtung muss ich immer auf den Zeitstrahl mir betrachten. Und ich muss ihn mir betrachten unter dem Aspekt nicht nur der Wirtschaftlichkeit. Es ist eben nicht nur der Euro. Es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte der Umwelt was Gutes tun. Ich möchte die politische Stabilität haben. Ich möchte eine Unabhängigkeit haben. Ich baue auf dezentrale erneuerbare Energieversorgung. Und das sind Faktoren, die auch zur Entscheidung führen letztendlich, was mache ich denn? Das sind alles Entscheidungen, persönliche Entscheidungen. Und das sind alles Entscheidungen, die nicht einem einfachen Muster folgen, sondern einer komplexen Sachlage geschuldet sind. Nämlich, wie ist meine Lebenssituation, in der ich lebe? Macht das für mich Sinn oder macht das für mich keinen Sinn? Es ist ja auch so, dass die Politik hier nicht untätig ist. Sie hat ja viele, ich will mal sagen, Förderprogramme auf den Weg gebracht. Das BEG, ja, das Bundesförderprogramm für effiziente Gebäudetechnologie, ist ja eines der größten Förderprogramme, die in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, in dieser Richtung unterwegs sind. Und da werden ja nicht unerhebliche Fördermittel zur Verfügung gestellt mittlerweile. Ja, die liegen ja irgendwo zwischen 40 und nach finanziellen Möglichkeiten 70%. Der Staat tut ja einiges dafür. Er fördert ja auch die Wärmepumpe ganz gezielt. Aber unterm Strich ist natürlich immer noch ein Delta da. Nur dieses Delta ist natürlich abzüglich der Förderung nicht mehr das, was ich vorhin gesagt habe am Beispiel, sondern das ist kleiner. Und das rechnet sich schneller. Und die Wärmepumpe hat ja auch noch einen weiteren Vorteil. Der wird ja ganz häufig überhaupt nicht bedacht. In Zeiten, wo die Erwärmung draußen immer eklatanter ist und wo die Gebäude immer mehr überhitzen, kann eine Wärmepumpe kühlen. Ja, das ist also ein weiterer Riesenvorteil, den diese Wärmepumpe hat. Und da kommt der große Vorteil, weil diese Kühlung ist genau zu der Zeitpunkt, wo der Stromverbrauch oder der Strombedarf gedeckt werden kann durch meine beispielsweise Photovoltaikanlage.
Wenn meine Spülmaschine länger läuft, verbraucht sie ja auch mehr Strom.
Tja, das denkt man sich gern. Je kürzer eine Maschine läuft, desto sparsamer. Je weniger Zeit du aber einer Spülmaschine oder Waschmaschine gibst, desto mehr Energie muss sie aufwenden. Deshalb gibt's Öko- und Sparprogramme. Sie laufen bis zu 3 Stunden und erhitzen das Wasser auf nur ca. 50 Grad. Beim Normalprogramm oder Kurzprogramm sind es rund 70 Grad. Wenn du der Maschine mehr Zeit gibst, spart sie Strom und Geld. Der Schongarer oder Slowcooker funktioniert nach demselben Prinzip. Viel Zeit heißt also wenig Strom.
Bildschirmschoner sind doch da, um den Bildschirm zu schonen.
Nee, Bildschirmschoner heißen zwar so, fressen aber viel Strom und sind technisch vollkommen unnötig. Monitor und Grafikkarte verbrauchen bei bunten, bewegten Bildern mehr Strom als ohne Schnickschnack. Also nutze lieber die Energieoption deiner Systemsteuerung. Damit lässt sich der Monitor einfach abschalten, wenn du ihn nicht mehr nutzt.
Die Herstellung von Solarzellen braucht am Ende doch mehr Energie, als sie jemals erzeugen kann.
Sind die Solarmodule aus polykristallinen Wafern gebaut, rentieren sie sich etwas schneller als zum Beispiel bei monokristallinen Solarmodulen. die sind aufwendiger und werden unter mehr Energieeinsatz produziert. Ein Produktionsland wie China ist aufgrund der Bedingungen, wie zum Beispiel der hohen Kohleverstromung, in der Umweltbilanz negativer und weist daher einen schlechteren Wert auf. Im Vergleich zu monokristallinen Systemen benötigt eine hier installierte polykristalline Photovoltaikanlage chinesischer Bauart nur etwa 2 Jahre, um den Energieeinsatz wieder rauszuholen. Selbst unter weniger guten Bedingungen, wie etwa einen schattigen Standort, erzeugt eine Solaranlage noch immer in wenigen Jahren die in die Produktion gesteckte Energie. Wenn du die Zeit für die Energierückgewinnung deiner Photovoltaikanlage berechnen möchtest, bietet das Umweltbundesamt den Ökobilanzrechner an. Auch diesen Link findest du natürlich in den Shownotes.
Die Aufstellung von PV-Anlagen zerstört ökologischen Boden.
Das ist falsch. Photovoltaikanlagen werden sowieso meistens auf versiegelten Flächen wie Hausdächern installiert. Auf dem Feld können sie Biodiversität fördern, also die biologische Vielfalt und Variabilität. Auf Dächern sind die ökologischen Aspekte einer Photovoltaikanlage unbedenklich. Auf dem Acker hat eine Photovoltaikanlage möglicherweise sogar Vorteile. Laut dem Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme nimmt die Biodiversität grundsätzlich zu, wenn eine zuvor bewirtschaftete Fläche zu einer Photovoltaik-Freiflächenanlage umgestaltet wird. Die Anlagen müssen außerdem Abstände einhalten, um sich nicht gegenseitig zu beschatten. Damit bekommen Pflanzen und Kleintiere eine Chance, sich weitgehend ungestört ausbreiten zu können. Und wusstest du, auch Moorflächen profitieren von einer Photovoltaiknutzung, weil die Photovoltaikanlage genug Schatten spendet, damit das Moor nicht austrocknet. Der Naturschutzbund Deutschland hat dazu mit der Solarwirtschaft Kriterien für eine schonende Moorbebauung ausgearbeitet. Zudem gibt es bereits Ansätze, landwirtschaftlichen Boden sowohl zur Nahrungsmittelproduktion als auch zur Stromerzeugung zu nutzen. Dazu wird eine Solaranlage so auf einem Feld errichtet, dass es sich noch mit Pflanzen bewirtschaften lässt, die weniger Licht benötigen. In einem Versuchsfeld lieferten im Hitzesommer 2018 sogar 3 von 4 angebauten Pflanzensorten einen höheren Ertrag gegenüber einem Referenzfeld ohne Solaranlagen. Und das waren Sellerie, Winterweizen und Kartoffeln. Sicherlich ist die Konkurrenz zwischen wirtschaftlichen Flächen und Photovoltaikanlagen eine Riesenherausforderung. Sie bietet aber auch Chancen, zumal wir noch genug freie Dächer für Photovoltaikanlagen haben.
Die Windkraftanlagen stehen doch sowieso ständig still.
Fakt ist, würden die Windenergieanlagen immer stillstehen, könnten sie nicht rund ein Viertel der deutschen Stromerzeugung ausmachen. Es gibt verschiedene Gründe, warum Anlagen tatsächlich vorübergehend abgeschaltet werden. Ein Grund kann sein, dass zum Beispiel bei starkem Wind zu viel Strom ins Netz eingespeist wird oder ein Überangebot an fossilem Strom die Netze blockiert. Dieses Problem kann aber gelöst werden. Durch die Nutzung des Stroms in anderen Sektoren, durch eine flexible Lastverschiebung und durch die konsequente Abschaltung von konventionellen Kraftwerken. Und manchmal sind auch Wartungsarbeiten oder Reparaturen daran schuld, dass die Windkraftanlagen stillstehen. Ein weiterer Anlass für den Stillstand kann der Schutz von Vögeln und Fledermäusen zu Brut- und Ausflugszeiten sein. Zum Schutz von Anwohnern werden Anlagen ebenfalls abgeschaltet, wenn sie bei tiefstehender Sonne länger als 30 Minuten am Tag Schatten auf anliegende Wohngebäude werfen. So, das waren wirklich genug Mythen und Halbwahrheiten für heute. Deshalb an dieser Stelle nochmal kurz Zeit für ein paar Fakten. Du kannst unseren Podcast nämlich abonnieren und bewerten. Über beides freuen wir uns wirklich, wirklich sehr. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib uns doch gerne Mail an info@energielotse-podcast.de. Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.